Lieber Vater, wir loben und preisen dich von ganzem Herzen für alles das, was du vorhast in deiner großen Gnade, in deiner großen Barmherzigkeit mit jedem Einzelnen von uns, mit uns als ganze Gemeinde. Wir preisen dich, Herr, für die Wege, die du uns führst, auch für die Herausforderungen, an die du uns stellst, wo du unsere Übereinstimmung möchtest, unser Ja. Wir danken dir, Herr, auch für dein wunderbares Wort, das du uns gegeben hast, und wir wollen uns auf dieses Wort stellen und uns darauf verlassen. Amen. Ihr Lieben, ich möchte aus dem 2. Könige, aus dem Alten Testament, Kapitel 18, einige Verse lesen. 2. Könige 18, die Verse 5 bis 7. Es geht hier um die Geschichte des Hiskia. Hiskia war ein König in dem Südreich Juda, nachdem Israel nach Salomo ja geteilt wurde in zwei Teile. Gibt es immer zwei Könige in Israel, einen im Nordreich, einen im Südreich. Und jener im Südreich, der Nachkommen des Davids, regierten in Jerusalem. Und über den Hiskia wird in 2. Könige 18, 5 bis 7 Folgendes geschrieben. Und das ist wie eine Überschrift, eine Beschreibung seines Lebens. Es heißt hier, er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels, und nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben unter allen Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm waren. Er hing dem Herrn an. Er wich nicht davon ab, ihm nachzufolgen. Und er bewahrte seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm in allem, wozu er auszog, hatte er Erfolg. Ihr Lieben, das ist ein gewaltiges und großartiges Wort, das hier über den König Hiskia steht. Und ich möchte aus diesem Wort, das da berichtet wird über Hiskia, ein Wort herausgreifen und das ein bisschen in den Mittelpunkt stellen und darüber reden. Das ist das Wort Vertrauen. Und er vertraute dem Herrn. Das ist, wie gesagt, eine Lebensbeschreibung des Hiskia. Das ist eine Grundhaltung, die über ihn ausgesagt wird. Die Geschichtsschreiber, die über das Leben des Hiskia berichten, schreiben sozusagen wie eine Überschrift genau diesen Satz über sein Leben. Das heißt, es muss so auffällig gewesen sein, so sichtbar gewesen sein, während der ganzen Zeit seiner Regierung bis zu seinem Tod, dass er dem Herrn vertraute. Und das war etwas so Gewaltiges und so Wichtiges und so Hervorstechendes, dass sogar das Urteil gefällt wurde, so jemanden gab es vor ihm und nach ihm nicht mehr als König von Juda. Ihr Lieben, es geht um Vertrauen. Und ich denke, dass das etwas ist, was natürlich jetzt eine riesige Herausforderung darstellt für jeden Einzelnen von uns. Und ich glaube, je länger, je mehr wir weitergehen mit Jesus, und auch im Zusammenhang mit den Zeiten, in denen wir hineingehen, ist das Vertrauen zu Gott eines der wesentlichsten Fundamente unseres christlichen Glaubens. Und darum geht es darum, dass wir immer darauf ausgerichtet sind, dass Vertrauen zu Gott wächst. Nicht, dass es stehen bleibt oder weniger wird, sondern dass es wächst. Wir sind herausgefordert, dass wir immer wieder neue Schritte des Glaubens setzen, des Vertrauens auf Gott. die wenigen Dinge, die über Hiskia stehen in der Bibel, sind alle irgend in einer Form geprägt davon, dass ein Ausdruck sind seines Vertrauens. Es ist interessant, wenn man die verschiedenen Geschichten, das sind nicht viele, liest, dann merkt man, es geht eigentlich überall darum, dass er bewusst Schritte des Vertrauens gesetzt hat. Es hat damit begonnen, als er König wurde, dass er zunächst einmal alle diese Höhen und Altäre, die fremden Göttern gewidmet waren, die so um Jerusalem herum auf den Bergen gewesen sind, dass er die abreißen ließ. Dass er sozusagen hier schon ein Zeichen setzte für sich und damit auch als Vorbild für das ganze Volk. Wir wollen nicht mehr Jahwe und den anderen Göttern, die sich so eingeschlichen haben durch die Bewohner der Umgebung, wo man ja dann auch sozusagen Kompromisse geschlossen hat, sondern wir wollen allein unser Leben verlassen, vertrauen, setzen auf den lebendigen Gott. Es war ein Schritt in die Richtung, Herr, allein von dir wollen wir unser Leben abhängig machen. Und dann diese herrliche Geschichte, die eine riesige Herausforderung für den Hiskia war, die dann anschließend erzählt wird. Sie nimmt eigentlich den größten Teil der Berichterstattung über den Hiskia aus, nämlich seine Situation im Zusammenhang mit seiner Auseinandersetzung mit dem König von Assyrien, den Sanherib. Nun, wir wissen alle, das war die Zeit, wo die Assyrer eine Eroberungspolitik hatten und auch im Jahre 722 das Nordreich Israel, wo nicht Hiskia war, er war im Süden, mit der Hauptstadt Samarien angegriffen hatte und Samarien erobert hatte und die Bevölkerung, die Oberschicht hauptsächlich, von dem Nordreich dann auch in die Gefangenschaft geführt hat. Und zu diesem Zeitpunkt hatte der König von Israel, von Juda, also von Jerusalem, hatte auch schon sein Vorgänger ein Bündnis abgeschlossen mit dem König von Assyrien, nämlich in dem Sinne, dass er sozusagen bereit war, Tribut zu zahlen und verschiedene Dinge zu tun und dafür die Absichtserklärung des Königs von Assyrien bekam, dass er nicht angegriffen wird. Aber König Hiskia hat dieses Bündnis gekündigt. Ein riesiger Schritt der Herausforderung seines Vertrauens zu Gott, weil er gewusst hat, das ist ein falsches Bündnis. Er hat falsche Bündnisse, Sicherheiten aufgegeben und hat alles gesetzt, die ganzen Karten auf den Herrn. Und ihr Lieben, es ist wirklich erstaunlich, wenn man jetzt liest, wie da diese Auseinandersetzung läuft. Ich lese euch ein paar Sätze vor, dass das sichtbar wird, wie in dem ganzen Geschehen immer die Vertrauensfrage vorkommt. Es gibt kaum in einer Geschichte eines Krieges oder sonst etwas, wird so oft diese Frage des Vertrauens gestellt. Der Sanherib, der König, hat Juda angegriffen, das ist die umliegende Gegend von Jerusalem, und hat schon eine ganze Reihe von Orten eingenommen. Und jetzt ging der Marsch los auf Jerusalem. Und sie kamen bis an die Mauern von Jerusalem und dort unten, unter der Stadtmauer von Jerusalem, stellten sie sich auf. Und da gab es einen Mann namens Rabschake, das ist einer der Heerführer, war zugleich auch Mundschenk bei dem König. Er hat nun angefangen, unten am Fuße der Mauer eine Rede zu halten. Eine ganz außergewöhnliche Situation, eine Rede zu halten an die Bevölkerung von Jerusalem. Mit der Absicht, die Bevölkerung von Jerusalem dazu bringen, dass sie freiwillig die Stadt den Assyrern übergeben. Und zwar mit dem Hintergrund, dass er versuchen wollte, deutlich zu machen, es macht für euch keinen Sinn, eurem Gott zu vertrauen. Es ging um die Vertrauensfrage. Weil die Götter der anderen Völker, die sie eingenommen haben, konnten auch ihren Völkern nicht helfen. Also wieso sollte der Gott Israels ihnen helfen? Ich lese euch da einige Passagen vor, ich lese das aus einer anderen Übersetzung, weil es ein bisschen einfacher zum Hören ist. Neues Leben ist die Übersetzung, die ich jetzt wähle. Und da heißt es zum Beispiel, dass dieser Rabschake, als er da sprach, sagte zu den Bevölkerung von Jerusalem, berichtet dem Hiskia, also eurem König. So spricht der große König von Assyrien. Auf wen vertraust du? Auf wen vertraust du, dass du dir so sicher bist? Glaubst du, Kampfkraft und zahlenmäßige Stärke durch bloße Worte ersetzen zu können? Also Worte, ich vertraue auf den Herrn. Auf wen vertraust du, dass du dich gegen mich erhebst? Vielleicht sagst du ja zu mir, wir vertrauen auf den Herrn, also auf Jahwe, unseren Gott. Glaubst du vielleicht, sagt er dann, ich sei ohne den ausdrücklichen Befehl des Herrn, also eures Gottes ist hier gemeint, in dein Land eingefallen. Der Herr selbst hat mir befohlen, geh und vernichte sie. Das ist sehr interessant. Es gibt wirklich eine Stelle, wo es heißt, dass Gott den Assyrern den Auftrag gegeben hat, ein Gericht über Israel durchzuführen. Und auf das scheinbar hat der Sanherib auch ganz bewusst gehört und schleudert es nun ihm entgegen. Und jetzt geht's weiter, ich lasse immer dazwischen etwas auf, wo er nun sagt, hört die Botschaft des großen Königs von Assyrien. So spricht der König, lasst euch nicht von König Hiskia täuschen. Er wird euch nicht vor mir retten können. Lasst euch nicht von Hiskia blenden damit, dass ihr dem Herrn, eurem Gott, vertrauen sollt. Hört nicht auf Hiskia, wenn er euch verführt mit den Versprechen, der Herr wird uns retten und so weiter. Und dann gibt's einige Dinge dazwischen und schließlich schreibt sogar der König selber von Assyrien, nämlich Sanherib, einen Brief an Hiskia. Und in diesem Brief heißt es, da ließ also der König von Assyrien Hiskia folgende Botschaft zukommen in einem Brief. Diese Botschaft ist für König Hiskia von Juda bestimmt. Lass dich von deinem Gott, auf den du vertraust, immer wieder kommt das Wort vor, auf den du vertraust, nicht mit Versprechungen täuschen. Der König von Assyrien werde Jerusalem nicht erobern. Du weißt sehr wohl, dass die Könige von Assyrien alle Länder vernichtet haben, wohin sie auch kamen. Warum sollte es dir anders ergehen? Als der Hiskia diesen Brief bekommt, geht er in den Tempel. Er legt diesen Brief Gott vor. Und Jesaja, das war der Prophet zur Zeit des Hiskia, er hört natürlich auch von diesem Brief und er bekommt eine Botschaft von Gott für den Hiskia. Und diese Botschaft heißt, so spricht der Herr über den König von Assyrien. Das ist jetzt Jesaja, der prophezeit. Er wird diese Stadt nicht betreten, um seine Pfeile darin abzuschießen. Er wird nicht mit seinen Schildern von ihren Toren aufmarschieren und keine Erdwelle gegen die Stadtmauern aufschütten. Auf der Straße, auf der er gekommen ist, wird er zurückkehren. Er wird diese Stadt nicht betreten, spricht der Herr. Denn ich werde diese Stadt verteidigen und retten, um meiner Ehre willen, und um meinem Diener David zuliebe. Und dann heißt es, in dieser Nacht ging der Engel des Herrn hinaus ins assyrische Lager und tötete 185.000 Mann. Der Engel des Herrn. Als sie am nächsten Tage am Morgen aufwachten, lag alles voller Leichen. Da brach König Sanherib von Assyrien das Lager ab und kehrte zurück in sein Land, so wie es der Prophet verheißen hatte. Es ging um die Vertrauensfrage. Hiskia wurde auf die höchste Probe gestellt. Das ist ein Wagnis. Ein unglaubliches Wagnis, das da eingegangen ist. Es geht dann weiter. Die letzte Geschichte über den Hiskia ist die Geschichte über seine Krankheit. Um diese Zeit wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja besuchte ihn. Und er brachte ihm folgende Botschaft. So spricht der Herr, bring deine Angelegenheiten in Ordnung, denn du wirst sterben. Du wirst nicht mehr von dieser Krankheit genesen. Da drehte er sein Angesicht zur Wand und betete zum Herrn. Denke doch daran, Herr, wie ich dir immer von ganzem Herzen treu war und stets getan habe, was dir Freude machte. Und Hiskia weinte bitterlich. Und daraufhin hat dann Gott dem Jesaja befohlen, er soll umdrehen, er soll noch einmal zurückkehren zum Hiskia und zu ihm sagen, so spricht der Herr, der Gott deines Stammvaters David, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich will dich gesund machen. In 3 Tagen wirst du in das Haus des Herrn gehen und ich will deinem Leben noch 15 Jahre hinzufügen und dich und deine Stadt vor dem König, vor den Assyrern erretten. Nur einige Ausschnitte aus den wenigen Kapiteln, jetzt habe ich aus jedem Kapitel etwas gelesen, was über den Hiskia steht. Und wir merken irgendwie, es kommt immer um dieses Vertrauen. Auch in dieser Geschichte der Krankheit. Er wusste nicht, ob Gott ihn heilt, aber er hing sein Leben an ihn. So wie steht jetzt am Anfang schon. Er vertraute dem Herrn und er hing sein Leben an ihn. Egal, ob er ihm nun jetzt wegnehmen würde oder ihn gesund machen würde. Ihr Lieben, der Hiskia ist ein Bild für Vertrauen. Lasst mich da jetzt noch einige wenige Gedanken zu diesem Thema Vertrauen sagen. Und wirklich einige Ausschnitte von dem, was über Vertrauen zu sagen wäre. Vertrauen ist so etwas Großes, dass es hat so viele verschiedene Aspekte, dass es unmöglich ist, so jetzt in der Kürze über alle Aspekte zu reden. Daher begrenze ich mich auf ein ganz paar wenige. Ihr Lieben, Vertrauen hängt in unserem Leben ja in einem ganz starken Weise zusammen mit der Frage, wie vertrauenswürdig halte ich Gott? Wie glaubwürdig ist Gott für mich? Wenn ich sozusagen nachdenke über mein Vertrauen, wie das aussieht, dann komme ich immer auf diese Frage, ist Gott glaubwürdig? Kann ich mich denn wirklich 100%ig auf ihn verlassen oder nicht? Kann ich mich nicht nur 100%ig verlassen, sondern kann ich mich auch immer verlassen auf ihn? Das heißt, die Glaubwürdigkeit Gottes ist das, was ein Fundament ist, ob ich ihm vertraue oder nicht vertraue. Ob ich ihm mehr vertraue oder weniger vertraue. Seine Glaubwürdigkeit. In meinen Augen, so wie ich sie sehe. Und ihr Lieben, wenn wir so ein bisschen über unser eigenes Vertrauensleben mit Gott nachdenken, dann merken wir ja wahrscheinlich, vielleicht geht es euch anders, aber mir geht es so, dass ich merke, dass mein Vertrauen sehr abhängig ist, graduell abhängig ist von Situationen. Ich habe manchmal mehr Vertrauen, manchmal weniger Vertrauen. Es ist zum Beispiel abhängig, das Vertrauen, das wir haben, natürlich in der Weise, dass es ist viel leichter zu vertrauen dem Herrn, wenn es zum Beispiel um Dinge geht, die nicht so wirklich wichtig sind. Also wo ich dann sage, na ja, wenn es jetzt anders ausgeht, als ich jetzt im Vertrauen mir erwarten würde, ist auch nicht so schlimm. Ja, da ist es sozusagen viel leichter, nun auch mit Vertrauen umzugehen, weil wir sozusagen ein bisschen das abschätzen können, na, ob so oder so jetzt ausgeht, die Situation in der ich jetzt zum Vertrauen herausgefordert bin, ist nicht so wichtig. Aber wenn es um Dinge geht, die zum Beispiel lebensbeeinflussend, lebensentscheidend sind, dann merke ich, dass der Vertrauenspegel sinkt. Das heißt, da bin ich viel stärker herausgefordert. Wenn es zum Beispiel für junge Menschen geht um Partnerwahl, die richtigen Partner, das ist eine Glaubensherausforderung, eine wirkliche Vertrauensherausforderung. Ob wir vertrauen, dass Gott die richtige Person zu uns führt. Denn die Frage, um die es da geht, die Glaubwürdigkeit, geht ja immer um diese Frage, meint es Gott immer gut? Immer, immer, immer. Das ist eine riesige Herausforderung. Das ist die Frage. Meint es Gott gut, wenn er dieses oder jenes führt? Immer das Beste. Und ihr Lieben, es ist dasselbe in Berufsfragen. Wenn wir vor beruflichen Herausforderungen und Veränderungen stehen, was auch immer so lebensentscheidende Dinge sind, sich da auf den Herrn zu verlassen von ganzem Herzen, ist eine andere Qualität als in so einfachen Fragen, die eher so Tagesangelegenheiten sind. Aber auch zum Beispiel, wenn es um Verheißungen geht, die Gott uns gegeben hat, die sehr weitreichende Auswirkungen haben. Also nicht so Kleinigkeiten, sondern weitreichende. Und vor allem, wenn sie Dinge beinhalten, die für uns so ganz schwierig sind oder auch unmöglich erscheinen, da ist noch einmal eine andere Art von Vertrauen erfordert. Und seht ihr, wie gehen wir da an diese Dinge heran, wenn es wirklich eine Herausforderung ist, zu vertrauen? Nicht nur ein bisschen, sondern wirklich. Wo es fundamental ist, unser Vertrauen. An dieser Stelle ist sozusagen immer diese Frage, die im Untergrund steht, bin ich wirklich davon überzeugt, dass Gott in jedem Fall das Beste für mich will und tut. Nicht nur will. In den Gedanken kann er viel Gutes haben, aber auch tut und es führt. Bin ich immer davon überzeugt. Ihr Lieben, da an dieser Stelle, da braucht es eine Verstärkung dieser Gewissheit. Das ist ein wesentlicher Punkt. Dass wir sozusagen daran arbeiten, dem Heiligen Geist darum bitten, dass er diese Überzeugung in uns stärkt, auf verschiedene Art und Weise. Gott meint es immer gut. Deswegen kann ich ihm hundertprozentig vertrauen. Auch in gerade in lebensentscheidenden Situationen. Und ihr Lieben, wir wissen auch, dass unser Vertrauen sehr stark abhängt von unseren Erfahrungen. Wir haben alle Erfahrungen mit Gott. Im Zusammenhang mit unserem Vertrauen und Dingen, wo wir darauf angewiesen sind, auf die Hilfe Gottes, auf die Führung Gottes oder was auch immer. Und da haben wir gemäß unserer Erfahrungen, ist auch der Pegel unseres Vertrauens oft abhängig. Und es ist ja oft so, dass wir Gott vertraut haben und wir haben ganz bestimmte Erwartungen an ihn gehabt, wie er dieses Vertrauen erfüllt. Und je nachdem, ob er es nun wirklich so erfüllt hat oder eben nicht oder anders, sind wir oft auch im Zweifel darüber, ist das jetzt wirklich das Beste für mich? Meint er es wirklich gut mit mir? Und so weiter und so fort. Ihr kennt diese Fragen, brauche ich nicht so viel zu sagen. Ihr Lieben, die Glaubwürdigkeit Gottes in unserem Herzen, die greift der Feind ganz stark an. Und daher müssen wir darauf achten, dass wir sozusagen dem Geist Gottes Raum geben, dass er uns ständig, nicht nur einmal heute, sondern morgen, übermorgen, bis ans Lebensende uns immer wieder neu davon überzeugt, dass es Gott gut meint mit uns. Ihr Lieben, die Frage ist doch einfach so. Sollte ein Gott, der seinen Sohn ans Kreuz gegeben hat aus Liebe zu uns, der das Größte getan hat, was es gibt, nicht wirklich vertrauenswürdig sein? Auf das geht's zurück. Und dort müssen wir auch immer wieder landen. Ich glaube, es führt die Vertrauensfrage immer zurück zum Kreuz. Wo unser Glaube, unsere Überzeugung, dass es Gott wirklich gut meint, auferbaut wird, wenn wir hinschauen auf das Kreuz und sagen, wenn er das für uns getan hat. Und ich überzeugt bin, dass er das für mich getan hat, aus Liebe zu mir. Das Größte, was es gibt, dass ich gerettet werde und für ewig mit ihm verbunden bin, dann kann er gar nicht, wenn er im Größten treu ist, glaubwürdig ist, dann wird er auch im Kleinen glaubwürdig sein. Das ist eine ganz wichtige Schlussfolgerung, auf die wir uns berufen dürfen. Ja, Herr, du hast das gezeigt, dass du glaubwürdig bist. Daher kann ich mich hundertprozentig auf dich verlassen und immer auf dich verlassen. Auch wenn die Wege, die er uns da und dort führt, dann vielleicht nicht immer so sind, wie wir das wollen. Und seht ihr, diese Frage nach der Glaubwürdigkeit Gottes ist immer auch, hängt immer zusammen mit der Frage, wie gut kennen wir Gott? Wie gut kenne ich ihn? Davon hängt mein Vertrauen ab. Und davon soll es auch abhängen. Wie gut kennen wir ihn? Es geht nicht darum, wie viele Erfahrungen wir mit ihm gemacht haben. Denn eine Erfahrung, die ich gestern gemacht habe, hilft mir nur bedingt für das Nächste. Ich kann zurückblicken und sagen, ja, da ist es so gewesen, aber wenn es jetzt heute ist, muss ich wieder neu vertrauen. Und dieses Vertrauen hängt jetzt nicht davon ab, wie viel ich schon erlebt habe, sondern wie gut ich ihn kenne. Und darum, es geht nichts über dieses Verlangen in meinem Herzen, Herr, ich möchte dich immer besser kennenlernen. Und wie gesagt, wir wissen ja viele Beispiele in der Bibel, wie das sich ausgewirkt hat. Ein Apostel Paulus und viele andere. Immer diese Frage, ich will ihn kennenlernen, noch mehr. Da liegt der Angelpunkt, dass wir sagen, Herr, ich will dich wirklich kennenlernen, so wie du wirklich bist. Das ist, das Kennen Gottes ist die Grundlage unseres Vertrauens. Und wenn wir da wachsen, wächst Vertrauen. Wenn wir da wachsen, wächst Vertrauen. Nicht durch irgendwelche Methoden oder sonst irgendetwas, sondern wo wir ihn kennen. Ihr Lieben, Vertrauen, ein Aspekt, den ich noch anführen möchte, zwei Aspekte möchte ich noch anführen, hat etwas zu tun damit, dass wir uns völlig abhängig machen von ihm. Das heißt Vertrauen. So wie es über Hiskia heißt, er hing an Gott. So heißt es dort. Er hing an Gott. Das heißt, er hat sich mit seinem ganzen Leben, mit allem dem, was er war und was er wollte, völlig von ihm abhängig gemacht. Und ihr Lieben, das geht aber nur, wenn wir Prozesse in unserem Leben auch zulassen, wo wir falsche Abhängigkeiten lösen. So wie er es getan hat. Er hat die falschen Götter, hat er niederreißen lassen, um zu zeigen, mein Leben hängt nicht an diesen Göttern, sondern liegt allein an ihm. Ihr Lieben, wir haben alle die Tendenz, Sicherheitsnetze aufzubauen. Finanziell, beruflich, was auch immer. Es gibt so viele Sicherheitsnetze. Andere Art und Weise. Ihr Lieben, es ist so wichtig, wo unsere Abhängigkeit wirklich liegt. Vertrauen zeigt sich darin, dass ich völlig und ganz mit meinem ganzen Leben abhängig bin von ihm und mich abhängig mache. Und ihr Lieben, da kommt etwas dazu, was ich noch einfach erwähnen möchte, weil es wichtig ist, ist uns eh bekannt, aber ich sag's nur. Ihr Lieben, Vertrauen ist etwas, was immer im Vorhinein passiert. Also das Vertrauen zu Gott, es heißt, dass ich mit ihm übereinstimme in seinen Willen, bevor ich ihn kenne. Das ist Vertrauen. Wenn Gott für mich etwas getan hat und ich sehe, ja, er hat sich da vertrauenswürdig sozusagen verhalten, dann brauche ich ihn nicht vertrauen, das ist ja schon vorbei. Das Vertrauen ist vorher. Das Vertrauen ist vorher, wo ich sage, Herr, ich vertraue mein Leben, meine Situation, worum es gerade geht, dir an, deinem Willen, ganz egal wie dein Wille aussieht, auch wenn er anders aussieht, als ich mir das wünsche. Das ist Vertrauen. Ihr Lieben, das ist vorauslaufend. Deswegen will Gott immer zuerst unser Vertrauen, unser Ja, bevor er handelt, offenbart, zeigt, führt, tut. Das ist immer vorher. Und das ist wichtig, dass wir das sozusagen auch wirklich annehmen als etwas, was für unser Leben von größter Bedeutung ist. Vorher. Ihr Lieben, wenn jemand zum Beispiel schwer krank ist und er bittet Gott, dass er ihn heilt und er hängt sein ganzes Vertrauen an ihn, dann würde das zum Beispiel auch heißen, dass er sagt, Herr, ich bin auch damit einverstanden, wenn du mich zu dir holst in die ewige Heimat. Versteht ihr? Dass wir im Vorhinein sagen, ich vertraue dir, ja, ich möchte gerne und bitte dich darum, dass du mich heilst, aber wenn du mich nach Hause holst, stimme ich auch überein, im Vorhinein. Da ist etwas, wo wir sozusagen unser Leben nehmen und ihn sozusagen an ihn hängen, in jeder Weise, die er uns führt. Sein Wille ist sozusagen ausschlaggebend und darum ist es wichtig, dass wir in Übereinstimmung mit seinem Willen, manchmal offenbart er uns seinen Willen, wie hier, er sagt zu Hiskia, ich werde dich heilen und ich werde 15 Jahre hinzutun. Manchmal bekommen wir keine Antwort auf diese Frage. Dass Gott sagt, ja, ich heile dich jetzt zum Beispiel, ja. Und es stellt sich heraus, dass er nicht heilt, sondern nach Hause holt, so wie wir es beim Wolfgang zum Beispiel erlebt haben. Es ist wichtig, dass wir vorher unser Vertrauen auf ihn setzen, natürlich in der Weise, dass wir ihn wie Kinder ihren Vater von ganzem Herzen darum bitten, dass er eingreift im Sinne von Heilung. Aber dieses Vorauslaufende ist entscheidend, ihr Lieben. Und darum ist Vertrauen immer ein Wagnis. Das ist etwas, was ich jetzt noch ausdrücken möchte. Es ist ein Wagnis. Immer ist Vertrauen ein Wagnis. Warum? Weil es eben vorauslaufend ist. Ich weiß nicht in dem Moment, wo ich Vertrauen investiere an Gott, was letztlich herauskommt. Also im Detail dann, im Praktischen, was herauskommt. Ich weiß es nicht. Aber Gott ist so vertrauenswürdig für mich, dass ich im Vorhinein es wage, Schritte des Vertrauens zu setzen. Daraufhin, dass er in jedem Fall diese Schritte des Vertrauens segnet. Das Ende dieses vier Verse, die ich gelesen habe, heißt es, aufgrund seines Vertrauens heißt es, und der Herr war mit ihm. Und der Herr war mit ihm. Das ist eine herrliche, nur drei Verse und da steckt so viel drinnen. Über das ganze Leben von ihm. Weil dieses Vertrauen, das ein Wagnis war, er ist wirklich herausgefordert worden, der Hiskia in vieler Weise, im Sinne eines Wagnis, Schritte zu tun, die in die Richtung gingen, Herr, ich verlasse mich jetzt hundertprozentig auf dich, obwohl ich nicht weiß, wie der Weg weitergeht. Obwohl ich noch nicht sehe, welche Türe da geöffnet wird. Obwohl ich es noch nicht sehe, ob ich wirklich geheilt werde oder nicht, oder was auch immer. Ihr Lieben, das Vertrauen heißt, dass wir nicht erst dann anfangen, einen Schritt zu setzen, wenn schon irgendetwas passiert ist, wo es dann kein Vertrauen mehr benötigt, weiterzugehen, sondern bevor etwas passiert, dass ich einen Schritt in die richtige Richtung mache. Und ihr Lieben, dabei ist es wichtig, Gott fordert uns nicht heraus zu einem dummen Wagnis. Ein dummes Wagnis ist ein Wagnis, wo ich Gott zu etwas herausfordere, dass er tun soll, was er gar nie gesagt hat und was auch gar nie seinem Willen entspricht. Das ist dumm. Dieses Wagnis ist nicht gemeint. Ich kann nicht zu Gott hingehen und sagen, okay, Herr, ich verkaufe jetzt alles, was ich habe. Ich gebe meinen Beruf auf. Ich verlasse meine Familie und ich vertraue dir vollkommen, dass du mich versorgst. Ohne dass Gott das gesagt hätte. Das ist dumm. Das ist Verwegenheit. Das ist nicht das Wagnis, von dem ich rede. Ihr Lieben, das Wagnis, von dem ich rede, ist das Wagnis auf sein Reden hin. Denkt an Petrus. Wie er da im Schiff war und die Jünger mit ihm zum Beispiel in der Nacht, wo da der Sturm war, und da kommt Jesus ihnen entgegen über dem Wasser und da sagt Petrus zu ihm, als er erkennt, dass es Jesus ist, Herr, wenn du willst, dann befehle mir, zu dir zu kommen, auf dem Wasser. Und Jesus sagt, komm. Und aufgrund dieses Wortes komm, weil ein Wort ausging von ihm, von Jesus, hat er es gewagt, einen Schritt zu machen. Hätte Jesus nichts gesagt, dann wäre er dumm gewesen, dort hinauszusteigen. Versteht ihr? Das ist ein großer Unterschied. Und ihr Lieben, Verwegenheit ist nicht Gottes Vertrauen. Ihr Lieben, es ist doch ein Wagnis genug, wenn Jesus zu mir sagt, steig aus dem Boot und geh auf dem Wasser. Auch sein Wort ist ein Wagnis genug. Versteht ihr, was ich meine? Das ist doch Wagnis genug, wenn ich dann auf sein Wort hin den Schritt machen muss. Dieses Wagnis bleibt immer. Aber seht ihr, es ist ein Wagnis auf Wort hin. Als Jesus einer anderen Gelegenheit vorher in dem Boot der Jünger war, sie waren die ganze Nacht unterwegs, sie haben nichts gefangen, Jesus hat am Morgen gepredigt und dann sagt er zu den Jüngern plötzlich, fahrt hinaus auf die Höhe des Sees zur Mittagszeit und werft die Netze aus. Und Petrus sagt, das ist doch ein Unsinn, wir haben die ganze Nacht gefischt und haben nichts gefangen und jetzt zur Mittagszeit ist sowieso nicht möglich, aber auf dein Wort hin. Das ist Wagnis. Es ist wirklich ein Wagnis, das zu tun. Jetzt auf sein Wort hin das zu tun. Und ihr Lieben, darum geht es, dass es Wagnis ist auf sein Wort hin, auf sein Reden hin. Und wenn er nichts gesagt hat, dass wir nicht dann verwegene Dinge machen, sondern wo er nichts gesagt hat, sind wir darauf angewiesen, das Wagnis des Vertrauens in der Weise anzunehmen, dass wir sagen, Herr, ich habe jetzt keine Ahnung, aber ich lasse mich von dir führen. Und die Führung, die da herauskommt, nehme ich an als die beste für mich. Ihr Lieben, die Frage ist, wie können wir in diesem Sinne von Vertrauen und Wagnis neue Schritte setzen in diesem Jahr? Was ist die nächste Herausforderung, von der ich mir bewusst bin, ihr euch bewusst seid, wo Jesus sagt, komm. Also dieses, geh in diese Richtung, vertrau mir. Auch ohne hundertprozentig zu wissen, ob das Wasser jetzt trägt, ohne hundertprozentig zu wissen, ob das, was wohin er mich jetzt führt, genau das ist, was ich auch will. Aber ihr Lieben, dieses Gehen mit Jesus im Vertrauen, das ist Leben mit Jesus. Das ist das Leben mit Jesus. Jeden Tag ein Wagnis. Ein vorauslaufendes Wagnis. Auf sein Wort hin. Und ich denke mir manchmal, ich bin so ein Typ, der oft solchen Dingen gerne entgehen möchte, mehr auf der sicheren Seite, wo so schon alles vorgelegt ist. Und die Wege und die Schienen und so weiter, ja? Und die Mosaiksteine, wenn ich diesen schönen prophetische Vision, die Dagmar gehabt hat, wo sie diese Mosaiksteine gesehen hat, die so wie ein Schachbrett waren, wo genau war, nach einem Weißen kommt ein Schwarzer, nach dem Schwarzen kommt wieder ein Weißer und ich weiß es. Da ist es leichter zu vertrauen, aber dann hat das aufgehört. Und die Schienen waren zu Ende in einer anderen Vision. Und dann musste man ein Wagnis setzen, einen Schritt ins Ungewisse auch zu tun, auf eine Fliese, die nicht bekannt war. Wo ich nicht gewusst habe, ob sie trägt. Auf ein Feld, wo ich nicht gewusst habe. Aber es ist immer Wagnis auf ein Wort hin. Jesus sagt, und es ist ein Wagnis, es zu tun. Und wenn er nichts sagt, und ich bin trotzdem vor einer Entscheidung, muss ich warten auf die Führung und sagen, Herr, was immer du jetzt vorhast, ich nehme es an. Das ist Vertrauen. Nicht erst warten, bis es geschehen ist und sagt, ja, jetzt nehme ich es an. Im Vorhinein. Dieses Gehen mit Jesus im Vertrauen bringt Erfolg. Denn es heißt dann, wo immer, wozu immer er ausging, der Hiskia, also was immer er unternahm in diesem Vertrauen, das gelang. Er hatte Erfolg. Wo auf das Wort Gottes hin Dinge tat. Auch wenn es ein riesiges Wagnis war und eine unglaubliche Herausforderung. Okay, so viel. Heute gibt es noch vieles zusammen zu sagen über Gehorsam im Vertrauen und so weiter und so fort. Amen. Gut. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der vertrauenswürdig ist. Und ich bitte dich so sehr, dass du mir, dass du uns allen in der Gemeinde durch deinen Heiligen Geist immer wieder neu, Herr, wir brauchen das ja täglich neu, diese Überzeugung, diese Gewissheit einzugraben, dass du hundertprozentig vertrauenswürdig bist. Herr, ich bitte dich das für mich, vor allem in Situationen, wo es wirklich darauf ankommt, wo es entscheidende Dinge sind. Herr, schenk in mir durch deinen Heiligen Geist diese Überzeugung, du meinst es immer gut mit mir, auch wenn vielleicht es Wege sind, die mir nicht so gefallen. Vater, ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist diesen Mut zum Wagnis freisetzt. Herr, das bitte ich dich jetzt für uns als ganze Gemeinde und ich proklamiere im Namen Jesu den Mut zum Wagnis. Zu dem rechten Wagnis, nicht zur Verwegenheit und Dummheit. Ich proklamiere diesen Mut zum Wagnis für jeden Einzelnen von uns in seinem Leben, für die nächste Herausforderung, vor der wir gerade stehen. Herr, offenbare du jedem von uns, wo wir solchen Entscheidungen im Moment aus dem Wege gehen, weil wir nicht Mut haben, den Schritt des Vertrauens, einen Schritt des Wagnisses zu gehen. Vater, und ich bitte dich so sehr, dass du uns da überall auch zu Hilfe kommst mit deinem Wort. Herr, wir wollen auf dein Wort hin mutig sein. Darum lass dein Wort ganz lebendig in uns sein, deine Weisungen. Und gib uns den Mut, dass wir diese Schritte tun. Gib uns Weisheit und gib uns Mut, dass wir wagen, dir zu vertrauen, ohne Wenn und Aber. Und danke, Herr, dass du uns in diese Abhängigkeit bringen möchtest und dass wir dir so, in dieser Abhängigkeit, dass wir da dir ein wunderbares Instrument sein dürfen für alles, was du tun möchtest, auch das Unmögliche. Herr, in dieser Abhängigkeit wollen wir leben. Und zeig uns auch, wo diese falschen Sicherheiten sind, die wir aufgebaut haben, dass wir diese falschen Sicherheiten niederreißen und unser Leben wirklich hängen nur auf dich. Und wir danken dir, Herr, dass du da einen Weg gehst, einen Prozess mit uns gehst, der gut ist für jeden von uns. Amen.